zwischen Hamburg und Haiti.
Liebe in Zeiten des Weltkulturerbes. Cartagena und Gabriel Garcia Márquez. Eine Sendung von Tom Noga.
Wo Jaime Abello arbeitet, ist die Altstadt von Cartagena am schönsten. Die Altstadt von Cartagena de Indias, um genau zu sein. Dem Cartagena in der Karibik, nicht jenem an der Costa Cálida in Spanien. Jaime Abello residiert in einem kolonialen Patrizierhaus gegenüber der Iglesia San Pedro Claver, einem trutzigen Backsteinbau mit den für Kirchen in Südamerika typischen zwei Glockentürmen. Das Haus ist senfgelb, mit kunstvoll gedrechselten Holzbalkonen, von denen sich üppiges Grün herunterrankt. Im schattigen Patio blühen Azaleen und Bougainvillea in allen möglichen Rottönen.
Über eine breite Marmortreppe geht es hinauf in den ersten und zweiten Stock. Von dort führt eine enge Stiege ins dritte Geschoss, in ein Büro, das winzig ist und alles andere als repräsentativ. Jaime Abello rückt die goldrandige Brille zurecht und bahnt sich den Weg zum Ventilator, zwischen Stapeln von Büchern, Magazinen und Zeitungen. Es ist kurz nach 8 Uhr morgens und schon 26 Grad heiß.
Estamos en la sede de la Fundación.
Hier ist er, der Sitz der Fundación Nuevo Periodismo in der Calle San Juan de Dios in Cartagena. Hier war das Büro von El Universal, einer Tageszeitung, bei der ein junger Jurastudent, der eigentlich Schriftsteller werden wollte, seine ersten Schritte als Journalist gemacht hat. Das war im Jahr 1948.
Lang ist das her und doch immer noch gegenwärtig. Denn diesem damals jungen Mann, der sein Studium der Rechtswissenschaften übrigens nicht beenden sollte, begegnet man in Cartagena auf Schritt und Tritt. Er hängt hinter Jaimes Schreibtisch an der Wand, lockiges, schwarzes Haar, Schnauzer, Warze an der linken Wange und eine Zigarette im Mundwinkel. Der Nadelstreifenanzug, den er auf diesem Bild trägt, dürfte dem Klima auch damals nicht angemessen gewesen sein.
Nach einer Tagesreise tödlichen Gerumpels auf einer Landstraße für Huftiere hauchte der Postlaster seine Seele aus, wie er es verdiente, gestrandet in einem Mangrovengestrüpp, das nach fauligem Fisch roch, eine halbe Meile von Cartagena de Indias entfernt.
Aus »Leben, um davon zu erzählen«, der Autobiografie von Gabriel Garcia Márquez. In dieser Passage schildert der Nobelpreisträger seine Ankunft in Cartagena.
Die Passagiere, durch 6 Stunden nackter Sonne und den Gestank des Salzmorasts abgebrüht, warteten nicht drauf, dass die Leiter heruntergelassen wurde, sondern warfen hastig die Körbe mit Hühnern, die Bananenbündel und allerlei Verkäufliches und Unverkäufliches über Bord, das ihnen auf dem Wagendach als Sitz gedient hatte. Der Fahrer sprang vom Trittbrett und rief mit beißendem Spott »La Heroica!« Unter diesem emblematischen Namen war Cartagena de Indias wegen seiner ruhmreichen Vergangenheit bekannt.
Cartagena ist eine wichtige Stadt für Gabriel Garcia Márquez gewesen. Hier lebt bis heute der Großteil seiner Familie. Hier hat er seinen Wohnsitz. Hier hat er studiert und angefangen zu schreiben. Und hier spielen 2 seiner großen Romane. Die Liebe in Zeiten der Cholera und Von der Liebe und anderen Dämonen.
Und er war als Vorsitzender der Fundación Nuevo Periodismo bis zu seinem Tod im April 2014 Jaime Abellos Arbeitgeber. Die Stiftung hatte Gabriel Garcia Márquez 1994 gegründet, um unabhängigen und kritischen Journalismus in Lateinamerika zu fördern. Das war und ist nötig auf dem Subkontinent, weil sich Verlage oft in den Händen reicher Familien befinden und mit TV-Sendern, anderen Geschäftsfeldern und politischen Interessen verwoben sind.
Die Stiftung vergibt jedes Jahr im Herbst einen Preis. Dessen Verleihung ist eines von 3 großen kulturellen Ereignissen in Cartagena, neben einem Literatur- und einem Filmfestival. Auch sie gehen auf Gabriel Garcia Márquez zurück. Man könnte meinen, das moderne Cartagena sei eine Schöpfung des Schriftstellers. der in seinen Werken stets wahre Ereignisse mit der Welt des Irrationalen verbunden hat. Aber, sagt Jaime Abello, Cartagena sei viel mehr.
Cartagena es una plaza fuerte de gran importancia en la época.
Cartagena war schon in der Kolonialzeit eine bedeutende Stadt. Hier kamen die Reichtümer des Kontinents an, wie Gold und Silber aus den Minen in Kolumbien und Peru. Die Schätze wurden hierher transportiert, dann auf Galeonen verschifft und eskortiert von einer ganzen Armada über Mexiko und Kuba nach Spanien gebracht.
Jaime Abellos Lieblingsplatz ist der Hafen. Und einem Schnack mit Jorge Romero, dem Hafenmeister, geht er nie aus dem Weg. Jorge ist Mitte 30, mit schwarzem Bürstenschnitt und scheuem Lächeln. Hinter ihm schiebt sich ein Kreuzfahrtschiff vorbei.
Das ist die Monarch der Linie Pullmantur. Sie bietet Platz für 274 Passagiere und startet jeden Sonnabend zu einer einwöchigen Kreuzfahrt durch die Karibik. Nach Jamaika, der Isla Margarita vor der Küste Venezuelas, nach Aruba und Colón in Panama und von dort zurück nach Cartagena.
Das Terminal für Kreuzfahrtschiffe ist eine Freiluftanlage. Ganz schön mutig, denn die kolumbianische Karibikküste kennt ausgiebige, mitunter sintflutartige Regenfälle. Kautschuk- und Banyanbäume spenden Schatten. Dazwischen Volieren mit Papageien, Tukanen und Affen. Das Terminal ist auch ein kleiner Tierpark.
Unter den Bäumen warten die Passagiere der Monarch. Man hört das weiche Spanisch der Kolumbianer, das harte der Argentinier, das abgehackte der Chilenen und den portugiesischen Singsang der Brasilianer. Zwischen ihnen stolzieren Pfauen umher.
Lange Zeit war Kolumbien kein Ziel für Touristen. Doch seit die marxistische Rebellenarmee der FARC ins Grenzland zu Venezuela und Ecuador zurückgedrängt und die Macht der Drogenkartelle zumindest eingedämmt worden ist, gilt das Land als sicher. Davon profitiert Cartagena. 200 Kreuzfahrtschiffe legen hier pro Jahr an. Auch US-amerikanische Reedereien haben die Stadt wieder auf ihren Routen, die seit 1984 zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt. Insgesamt landen die Schiffe 350.000 Besucher in Cartagena an, die meisten Tagesausflüge.
Neben dem Terminal liegt der eigentliche Hafen. Jorge Romero und Jaime Abello setzen Helme auf, das ist Vorschrift. Auf der Mole stehen Container, 10, 20 Meter hoch gestapelt. Ein Kran fährt auf und ab.
Este es un buque portacontenedores. Es un buque Panamax de la línea Hamburg Sud.
Er entlädt diesen Frachter der Linie Hamburg Süd mit 6000 Containern. Sie werden hier umgeschlagen. Wir erwarten gleich noch ein anderes Schiff, das in der Karibik pendelt, und ein weiteres, das auf der Südamerika-Route verkehrt. Sie werden die Container übernehmen und zu ihren Zielorten bringen.
10 solcher Pötte können hier gleichzeitig entladen werden. Insgesamt kommen pro Jahr 2,2 Millionen Container an. Damit hat Cartagena den viertgrößten Hafen Lateinamerikas und ist global betrachtet trotzdem nur eine kleine Nummer. Hamburg etwa schlägt fast 5-mal so viel um. Und Shanghai, mit 33,6 Millionen Containern der größte Hafen der Welt, sogar das 15-fache.
Dennoch hängt alles in Cartagena am Hafen. Direkt machen Güter- und Personenverkehr 10% der Wirtschaftsleistung der gesamten Region aus. Indirekt über die Raffinerien und Chemiefirmen, die sich um den Hafen angesiedelt haben, und über die touristische Infrastruktur mehr als die Hälfte. Und nicht nur das, sagt Jorge Romero.
Unser Hafen ist tief in unserer Kultur, unserer Tradition verwurzelt. Cartagena sieht sich als Tor nach Südamerika. Nicht erst heute, das war schon immer so. Wegen unserer geografischen Lage zwischen der Karibik und Südamerika, aber auch weil die Stadt als einzige in dieser Region an einer Bucht liegt. Das Wasser in der Bucht ist sehr ruhig, dadurch kann die Fracht jederzeit sicher verladen werden.
Jaime Abello nickt. Wegen dieser bevorzugten Lage haben die Spanier Cartagena gegründet. Im Jahr 1533 war das, als eine der ersten kolonialen Städte in Südamerika.
Das Castillo San Felipe de Barajas ist eine gewaltige Festungsanlage mit labyrinthischen, in den Fels geschlagenen Gängen. Die Burg liegt trutzig auf einem Hügel zwischen Hafen und Altstadt. Von hier erkennt man die Dimensionen Cartagenas, die Altstadt direkt am Meer mit ihren farbenprächtigen Häusern und den Kuppeln und Zinnen ihrer Kirchen. Im Süden auf einer Landzunge das Nobelviertel Boca Grande, das mit seinen verspiegelten Hochhäusern aussieht wie Miami Beach. Boca Grande, auf Deutsch großer Mund, heißt so, weil es an der einzigen schiffbaren Einfahrt aus der karibischen See in die Bucht liegt. Jaime dreht sich um. Landeinwärts erstrecken sich in einer ausgeglühten Ebene die Comunas, die Viertel der Arbeiter und der Armen. Die Stadt hat 1,2 Millionen Einwohner. 3 von 4 Cartagenos leben in dieser schier endlosen Ansammlung von 1 bis 2-geschossigen Häusern.
Jaime setzt sich im Castillo auf eine Kanone. Sie ist auf die Bucht gerichtet, wie die anderen 7 auch. Das hat seinen Grund. Das Meer vor der Altstadt ist flach und voller Riffe. Von dort drohte Cartagena in der Kolonialzeit keine Gefahr. Aber in der Bucht konnten feindliche Schiffe anlegen, was Piraten wiederholt zu Überfällen nutzten. Nach der Plünderung durch Francis Drake im Jahr 1585 wurde die Burg befestigt und eine Mauer um die Stadt gezogen. Damit war Cartagena uneinnehmbar. 1740 trotzten die Bewohner sogar einer aus 186 Kriegsschiffen und 18.000 Soldaten bestehenden britischen Streitmacht. Mit der Unabhängigkeit Kolumbiens 1919 verlor Cartagena jedoch seine strategische Bedeutung.
Paradójicamente, la ciudad tuvo la fortuna de que a mediados del siglo XIX, ya en la era de la República de Colombia.
Es klingt paradox, aber gerade der wirtschaftliche Niedergang nach der Unabhängigkeit hat sich für Cartagena als Glück entpuppt. Mehr als 100 Jahre lang verfiel die Stadt. Die Menschen flüchteten. Der Handel und das ganze Geschäftsleben zogen nach Barranquilla, das dadurch ein enormes Wachstum erlebte. Das Gute am Dornröschenschlaf: durch die wirtschaftliche Stagnation hat es lange keinerlei Stadtentwicklung gegeben. Deshalb sind die alten Stadtmauern und die alten Häuser intakt geblieben.
Trotz der alten Gemäuer, das neue Cartagena ist bunt und quirlig. Wie auf der Plaza de la Paz, dem atemberaubend schönen Friedensplatz. Er ist gesäumt von prachtvollen Kolonialhäusern. Ein rapsgelbes schmiegt sich an ein altrosafarbenes, dieses wiederum an ein burgunderrotes. Die Balkone sind mal flaschengrün, mal kobaltblau, mal schokoladenbraun. Als hätte es jemand darauf angelegt, den Platz mit möglichst vielen Farben aus dem Malkasten zu kolorieren.
In den Laubengängen vor den Häusern haben fliegende Händler ihre Tische aufgebaut. Sie verkaufen Strohhüte und Guayaberas, weiße oder pastellfarbene Leinenhemden, wie sie der karibische Mann gern trägt. Und immer wieder kolumbianische Nationaltrikots mit den Namen der aktuellen Fußballhelden auf dem Rücken. Mit James und Falcao.
Als Gabriel García Márquez nach Cartagena kam, war dies noch das Revier der Escribanos, der Schreiberlinge. Sie leisteten Schriftunkundigen Hilfe bei Behördeneingaben und beim Verfassen von Liebesbriefen. Wie Florentino Arisa in »Die Liebe in Zeiten der Cholera«, der sein Leben lang auf seine Jugendliebe wartet und sie schließlich im hohen Alter gewinnt. Für die Romanfigur hat sich Gabriel García Márquez vom eigenen Vater inspirieren lassen. Auch Eligio García hatte in jungen Jahren sein Geld als Escribano verdient.
In Calle de Ayos reiht sich Boutique an Boutique, Restaurant an Restaurant. Pferdedroschken schieben sich durch die schmale Gasse. Sie ist für Autos gesperrt, wie weite Teile der Altstadt. Das derzeit angesagteste Restaurant Cartagenas ist El Bistro. Es gehört Mirko Wolz und Lars Burein, 2 Enddreißigern. Sie stammen aus Berlin, aus jenem Teil der Stadt, der mal Hauptstadt der DDR war. Nach der Wende haben sie sich aufgemacht, die Welt zu entdecken und sich dabei verliebt. In Kolumbien im Allgemeinen und Cartagena im Speziellen.
Von allen Ländern fand ich, dass die Leute hier am offensten sind und am freundlichsten. Ne? Und ich mag gern die Wärme und hier in Cartagena ist eben sehr warm und Meer.
war, als wir hier eröffneten 1999, da war es noch anders. Nebenan wohnten noch Familien und es gab keine Straßenbeleuchtung. Das heißt, wenn um 6 Uhr die Sonne unterging, sind alle rausgerannt aus dem Zentrum, weil es wurde gefährlich. Und die ganzen Leute, die hier wohnten, die haben sich auf die Straße gesetzt, weil dort am frischesten war. War noch ein ganz anderes Flair hier.
3-4 Jahre später hat man schon gemerkt, dass mehr Touristen kommen und dass sich das zum Positiven entwickelt eigentlich.
Vom kommerziellen Gesichtspunkt war es schlechter. Aber hatte aber irgendwie angenehmer, war mehr Karibik. Und man konnte sich noch vorstellen, wie es hier vor 100 Jahren war.
Lars Bruhrein wischt sich den Schweiß von der Stirn. Unter der blau abgehängten Decke surrt zwar eine ganze Batterie von Ventilatoren. Bei Nachmittagstemperaturen von 35, 36 Grad sorgen sie aber nur für leichte Kühlung. Lars ist der Chefkoch im El Bistro und zuständig für das, was er mediterrane Küche mit karibischen Zutaten nennt. Zum Beispiel Pulpo a la parrilla con miel de maracuja y panela en nido de ensalada de rúcula. Gegrillter Tintenfisch mit Maracuja-Honig, dazu Zwieback auf einem Nest aus Rucola-Salat. Mittags kommen vorwiegend Stammkunden aus den Geschäften in der Umgebung oder von der nahegelegenen Universität, morgens und abends Touristen.
Da war viel Kommerz hier im Zentrum, schon immer. Aber diese Fokussierung auf Tourismus, das ist neu. Das ist erst so seit 4 Jahren. Die waren früher nur am Strand. Jetzt hast du sie überall, weil die kommen ab und zu, kommen 4 Kreuzfahrtschiffe am Tag und in diesem kleinen Zentrum, wenn hier dann 8.000, 9.000 Personen sind und die kommen ausschließlich ins Zentrum, der Rest interessiert die gar nicht, da ist viel Geld zu machen, klar.
Der Nachteil? Auch Mieten und Grundstückspreise steigen. Kaum ein Cartageno kann sich heute leisten, im Zentrum zu leben.
Ziegenpuffer war.
Das Alfiz-Hotel liegt in der Calle Cochera del Gobernador, der Straße der Gouverneursgarage. Es ist ein Kleinod mit üppig grünem Patio, mit liebevoll dekorierten Räumen. Im Salon findet eine Tertulia statt, eine Gesprächsrunde. 12 Personen sitzen in schweren Eichenholzsesseln um einen Steintisch herum. Canapés werden gereicht, dazu Fruchtsäfte und Rotwein. Thema ist, wie sollte es anders sein, Gabriel García Márquez. Ein kleiner Mann mit schütterem Haar stellt eine Frage. Er heißt Jaime García Márquez und ist ein Bruder des Schriftstellers, eins von 10 Geschwistern.
Er hat mal geschrieben, dass Kultur der Fußabdruck des Menschen auf der Erde sei. So habe ich das jedenfalls gelesen. Und jetzt frage ich mich, ist das wirklich von ihm? Dass die Synthese von allem, was uns ausmacht, die Kultur ist? Und die Kultur wiederum unsere Antwort auf die Umwelt? Was glaubt ihr? Ist das von ihm?
Alberto Abello, ein massiger Mann mit weißem Vollbart, schüttelt den Kopf. Er ist Wirtschafts- und Kulturwissenschaftler, Publizist und ein Cousin von Jaime Abello, dem Leiter der Fundación Nuevo Periodismo. Die Welt ist klein in Cartagena.
Glaube ich nicht. Für eine solche Erkenntnis war das Wissen darüber, was Kultur ist, in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts schon zu weit fortgeschritten.
Tertulias wie diese finden häufig statt in Cartagena. Das Werk des Gabriel García Márquez umfasst 15 Romane, 9 Erzähl- und 8 Reportagebände, ein Theaterstück, ein Drehbuch und eine Autobiografie. Das bietet reichlich Stoff für Analysen und Interpretationen. Aus diesen Tertulias ist auch ein Audioguide entstanden, den sich Touristen für einen Stadtrundgang auf den Spuren von Gabriel García Márquez aufs Handy laden können. Die Tour umfasst 35 Stationen. Vom Haus der Familie, es ist hummerrot und modernistisch und wirkt in der Altstadt Cartagenas wie ein Fremdkörper, bis zum Palacio del Marqués de Casalduero. Das herrschaftliche Haus ist papayafarben, mit bis auf den Boden reichenden Fenstern aus Eichenholz und einem mächtigen Holzportal mit schmiedeeisernem Türklopfer in Form eines Löwenkopfes. Natürlich hat der Marqués de Casalduero nicht wirklich dort gelebt. Er ist eine Figur aus dem Roman Von der Liebe und anderen Dämonen. Aber aus den Angaben im Buch lässt sich rekonstruieren, in welchem Haus Gabriel García Márquez ihn angesiedelt hat. Das sei ja das Schöne am Werk des Schriftstellers, sagt Alberto Abello, dass er seine Figuren in einer realen Welt verorte und diese dann ins Surreale übersteigere und so eine neue Wirklichkeit geschaffen habe. Eine Wirklichkeit, die archetypisch sei für Lateinamerika, für Kolumbien, aber auch für Cartagena und die Karibikküste. Alberto breite zwei Landkarten aus.
Digamos lo que llamamos el Gran Caribe.
Dies ist die gesamte Karibik. Hier ist Cartagena. Und auf jener Karte sehen wir die Karibikküste Kolumbiens ohne den Rest des Landes, als lebten wir auf einer Insel. Diese Insel ist so groß wie Kuba, das größte Land der Karibik. Sie hat auch in etwa dieselbe Einwohnerzahl, gut 10 Millionen. Aber unsere Wirtschaft ist viel, viel größer, mit drei wichtigen Häfen, starken Industrien, mit Tourismus, Landwirtschaft und Viehzucht.
Diese Insel, fährt Alberto Abello fort, habe Gabriel Garcia Marquez geprägt und sie präge die Menschen in Cartagena.
Colombia es un país de regiones. Todos los países son países de regiones, todos.
Pero Kolumbien besteht aus Regionen, wie jedes Land. Aber in Kolumbien sind die Regionen supranational. Die Anden erstrecken sich von Chile bis nach Venezuela. Ähnliches gilt für Amazonien und natürlich auch für die Karibik. Kulturell leben wir in verschiedenen Welten. Und es ist Gabriel Garcia Marquez zu verdanken, dass die karibische Kultur überhaupt als Teil der kolumbianischen Identität Anerkennung gefunden hat. Ob in der Musik, der Literatur oder der Kunst. Vor ihm galten wir als Barbaren von der Küste, unfähig zu menschlicher Intelligenz. Noch heute wird auf uns herabgeblickt, wir gelten als minderwertig. Dabei ist es neben der Literatur unsere Musik, die zur Musik des Landes geworden ist.
La que se posiciona en la música nacional.
In der Altstadt von Cartagena ist es abends laut. Aus den Bars dröhnt Musik. Salsa, der Sound der Karibik. Die Sonne ist längst untergegangen, als feuerroter Ball über dem Meer. Einheimische und Besucher genießen das Spektakel vom Café del Mar auf der Stadtmauer. Bei klarem Himmel sind weit draußen auf dem Meer winzige, leuchtende Punkte zu erkennen. Das sind die Islas del Rosario, die 28 Rosenkranzinseln. Mit blütenweißen Stränden und türkisfarbenem Wasser ist der Archipel bei Cartagena beliebt für romantische Wochenendausflüge.
Auf der Plaza de Bolívar steht unter Platanen und Eichen eine bronzene Reiterstatue. Simón Bolívar, der Held der kolumbianischen Unabhängigkeit. Und eine tragische Figur, wie Gabriel García Márquez in seinem Roman Der General in seinem Labyrinth eindrucksvoll schildert. Bolívar strebte ein geeintes Südamerika an, scheiterte aber als Präsident des von ihm gegründeten Großkolumbiens, das neben dem heutigen Staatsgebiet Ecuador, Panama, Venezuela und einen Teil Perus umfasste.
Vor der Reiterstatue führen Afro-Kolumbianer in papageienbunten Kostümen akrobatische Tänze auf. Sie hüpfen, springen, wirbeln durch die Luft, mal einzeln, mal paarweise, mal in der ganzen Gruppe. Musiker und Tänzer kommen aus den Comunas, den Armenvierteln. Abends ziehen sie gruppenweise durch die Altstadt von Platz zu Platz. Nach den Auftritten wird ein Hut herumgereicht. Für viele sei das die einzige Einnahmequelle, erzählt Jaime Abello. Ihre Musik nennt sich Curulao und ist einer von zahlreichen Folklorestilen der kolumbianischen Karibikküste.
Lo importante es lo siguiente, que tenemos una cultura popular triétnica.
Es wird oft übersehen, dass unser Lebensgefühl triethnisch ist. Teils spanisch, teils indianisch und sehr, sehr afrikanisch. Das drückt sich in unserer Kultur aus und in der Musik, aber auch in unserer Geschichte und darin, wie wir das Leben angehen, nämlich heiter und positiv. Wir akzeptieren die Dinge, wie sie sind, voller Freude. Natürlich verspüren wir auch mal Melancholie. Wir sind Menschen und Probleme gibt es an jeder Ecke. Aber im Allgemeinen überwiegt die Freude. Auf diese Lebensweise sind wir stolz.
Pero en general tenemos una cultura popular fuerte, la que estamos orgullosos.
Das wahre afrokolumbianische Herz schlägt im Stadtviertel Getsemani. Es ist nur durch den Parque del Centenario von der Altstadt getrennt. Und doch eine komplett andere Welt. Autos schieben sich vorbei an kleinen Häusern mit rissigen Fassaden. Kinder tollen auf der Straße umher. Frauen putzen in den Hauseingängen Gemüse. Alte Männer spielen auf den Gehsteigen Domino. Auf Tischen, die so klapprig sind, dass man Angst hat, sie würden bei der leichtesten Berührung in sich zusammenbrechen.
An der Kreuzung der Calles del Guerrero und Media Luna, der Krieger- und Halbmondstraße, liegt eine Eckkneipe, das Café Havanna. Davor eine Menschentraube, junge und alte, schwarze und weiße, Einheimische und Touristen. Das Café Havanna ist der Salsa-Club in Cartagena, eine Institution. Es existierte schon, als Gabriel García Márquez 1948 in die Stadt kam, allerdings unter anderem Namen. Seit 8 Jahren gehört es Juan Jorge Álvarez, einem knorrigen Kubaner, den die Liebener Cartagena verschlagen hat.
Nadie lo hubiera permitido y ya no lo hubiera pensado nunca.
Noch vor 5 Jahren haben sich viele Besucher nicht hierher getraut. Hier gab's jede Menge, wie soll ich sagen, andere Bars mit Frauen, die im horizontalen Gewerbe gearbeitet haben. An jeder Ecke gab's Drogen. Das alles hat sich geändert. Klar, es gibt noch ein paar Bares del Amor, wie wir sie nennen, aber nur noch wenige. Als ich hier anfing, musste ich ständig Leute rauswerfen, die bei mir Drogen verkauft haben.
Heute geht es hier gesittet zu. Die Gäste sind mitunter illuster. Hillary Clinton war mal da, die ehemalige Außenministerin und First Lady der USA. Ebenso die Popstars Shakira und Juanes. Und Gabriel García Márquez natürlich, 12 Monate vor seinem Tod im Jahr 2014.
Drinnen ist es schummrig. An den Wänden Bilder aus Havanna und von kubanischen Musiklegenden wie Celia Cruz und Pérez Prado. Eine Tanzfläche gibt es nicht. Die Bühne ist nur eine schmale Stufe an der Längswand. Darauf drängen sich die 9 Musiker des Orchestra Néstor Bermúdez. Sänger Néstor Bermúdez ist klein, dick, glatzköpfig und hat als Musiker die ganze Karibik bereist.
Cartagena ist wunderschön. Wer einmal hier gewesen ist, will nicht mehr weg. Schon am Tag ist die Stadt ein Gedicht, aber erst nachts, dann ist sie das Größte. Die ganze Karibik ist köstlich, aber Cartagena sticht heraus. Ich glaube, es sind die Menschen. Sie verzaubern dich. Sie machen die Magie der Stadt aus.
Néstor schaut auf seine Armbanduhr. Es ist 11:15. Zeit für den Auftritt.
Beim ersten Ton sind alle im Café Havanna auf den Beinen. Sie tanzen Wange an Wange, leichtfüßig, schwebend, wo immer ein bisschen Platz ist. Es wird eine lange karibische Nacht. Ohne Jaime Abello allerdings. Der Leiter der Fundación Nuevo Periodismo muss morgen früh 8 wieder in seinem Büro in der Calle San Juan de Dios sitzen.
Auf NDR Info hörten Sie zwischen Hamburg und Haiti. Diesmal Liebe in Zeiten des Weltkulturerbes. Cartagena und Gabriel García Márquez. Eine Sendung von Tom Noga. Es sprachen Sandra Koop, Thilo Werner, Erik Scheffler, Michael Haag und Tarek Yosbashi. Technik Birgit Schmitz. Regie Sabine Korbmann. Redaktion Wolfgang Heinemann.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.